Moin Trutz.
Kai, wir haben unser erstes Hörerfeedback bekommen.
Stark.
Und zwar folgendes, wir haben ja die Folge gemacht zum Thema Mikro-Tools im Browser. Das kam auch, glaube ich, bei vielen Leuten ganz gut an. Zumindest habe ich dann auch irgendwie hier und da gehört. Ich habe das mal zum Anlass genommen, was Eigenes zu bauen. Es kam aber auch die Frage dann hoch, ja, wie mache ich denn jetzt den nächsten Schritt? Ich würde jetzt gerne raus aus diesem Browser-Tool rein, was wirklich echtes bauen, Stichwort Vibe-Coding. Und da kommen ja viele Konzepte auf einen zu, die erstmal für den Außenstehenden, glaube ich, ein bisschen schwer zu verstehen sind. Und da kam dann auch unsere Idee auf, dazu mal eine Folge zu machen, mal so ein bisschen zu erläutern, was muss ich als nächstes machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Dateien auf meinem Rechner direkt arbeiten möchte.
Ja, ich glaube, genau, das wird heute wird ein bisschen die Herausforderung für uns. Auf welcher Ebene besprechen wir das und wie gut erklären wir, was da wo im Terminal und in welchen Tools passiert in einem Podcast? Immer eine gute Idee, Dinge, die man eigentlich sehen müsste, nur auf der Tonspur zu erklären. Aber lass uns das gerne versuchen. Das heißt, Mikro-Tools, nochmal Blick zurück, ne? Wir sind im Chatfenster bei Claude oder ChatGPT oder unserer Lieblings-KI Gemini oder wo auch immer und lassen die eine HTML-Datei bauen, womit wir dann einfach im Browser Dinge tun können. Ne? Das war so die Idee. So, und jetzt ist die Frage.
Wer die Folge nicht gehört hat, dem soll legen wir die natürlich nochmal ans Herz, da nochmal reinzuhören, denn damit kommt man schon auf jeden Fall relativ weit.
Genau. Wo man dann natürlich nicht weiterkommt, ist, wenn man dann spätestens, wenn man irgendwas haben möchte, was zeitgesteuert läuft, ne? Das heißt, jeden Morgen irgendwelche Dinge abrufen und mir eine Zusammenfassung geben oder was auch immer, das ist schwierig. Man kann es nicht gemeinsam nutzen, ne? Das heißt, wenn wir beide jetzt ein Tool haben wollen würden, wo wir gemeinsam Dinge machen, das funktioniert mit so einem Mikro-Tool tatsächlich nicht. Und viele Sachen, wo es dann tiefer geht, ne? Wir haben ja schon gesagt, nur eingeschränkter Zugriff auf Dateien und solche, all solche Dinge, das heißt, es gibt schon, wenn man da tiefer geht, so ein paar Themen, wo man sagt, naja, eigentlich bräuchte ich dann auch mal ein richtiges Tool. Und ich glaube, heute wollen wir einfach mal versuchen, so Schritt für Schritt da durchzugehen. Was braucht man denn, um auf einem Rechner tatsächlich, wenn man nicht selber Softwareentwicklerin oder Softwareentwickler ist, sich aber traut, was braucht man, um dann tatsächlich dazu zu kommen, dass man mit einem Coding-Agenten, Vibe-Coding-Style, tatsächlich eine Software baut?
Genau. Und wie du hast es schon angesprochen, das ist, glaube ich, nicht ganz trivial. Es werden jetzt viele nerdige Fachbegriffe kommen. Und ich glaube, unser Anspruch ist heute auch nicht, das im Detail in die Tiefe zu erklären, sondern wir wollen euch einfach mal einen Überblick geben, dass ihr wisst, wie bestimmte Dinge vielleicht einzuordnen sind. Und wir haben uns auch überlegt, wir wollen die Folge vielleicht in zwei Teile teilen. Nämlich die erste Folge geht so ein bisschen, was muss ich bei mir irgendwie alles lokal installieren, damit so ein Skript oder irgendeine kleine Mini-App bei mir lokal läuft. Und wahrscheinlich machen wir dann nochmal einen Teil 2, wo wir sagen, okay, jetzt läuft es bei mir, was muss ich als nächstes tun, um das Ganze auch vielleicht einer gewissen Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, sei es Freunden, Bekannten oder halt einem ganzen Team etc. etc. Also das wollen wir so ein bisschen trennen, weil das Zweite hat dann auch nochmal wiederum eine eigene Komplexität. Heute geht es eigentlich darum, wie komme ich dahin, dass ich mir lokal ein kleines Skript bauen kann, was irgendwas auf meinem Rechner tut. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee.
Genau. Und wie gehen wir vor? Wo fangen wir an? Ich glaube, das, was man tatsächlich braucht, ist erstmal ein bisschen mutig mit dem Terminal zu sein, oder? Wir sind beide auf einem Mac unterwegs, haben Windows vor einiger Zeit verlassen und ich bin immer froh, wenn ich damit nichts zu tun habe. Das heißt, heute können wir auch vor allem erklären, wie es auf einem Mac tatsächlich funktioniert, ähnliche Dinge funktionieren auch auf Windows. Im Zweifel mal Claude fragen, wie man die Dinge, die wir heute ansprechen, tatsächlich auf Windows macht und dann geht das auch.
Genau. Vielleicht geben wir vielleicht mal so am Anfang mal so einen ganz kleinen Überblick, was wir eigentlich erreichen wollen heute. Denn wir wollen ja erstmal so kleine Programme erstellen und Programme sind erstmal nichts anderes als Textdateien, die auf deinem Rechner liegen. So, das ist der erste Schritt. Dann müssen die aber auch irgendwie ausgeführt werden, denn eine reine Textdatei kann erstmal nichts. Das heißt, was wir dann als nächstes tun, ist eine sogenannte Laufzeitumgebung installieren. Das klingt jetzt kompliziert, ist aber letztlich nichts anderes. Wir brauchen irgendeine Form von Programmiersprache, die diesen Code dann ausführen kann, die weiß, was sie damit zu tun hat und am Ende, dass da irgendwas passiert. Das ist so der zweite Schritt. Dann erklären wir vielleicht so ein bisschen, okay, wenn ich jetzt nicht alles selbst entwickeln will, man kann sich ja viele, das hatten wir letztes Mal ja auch schon bei den Mikrotools mal ganz kurz angesprochen, es gibt ja schon viele fertige Bibliotheken, die ich einfach in mein Programm einbeziehen kann. Das sind sogenannte Abhängigkeiten oder Pakete. Da gehen wir dann vielleicht ganz kurz drauf. Und wie gesagt, das Thema bis das Thema Hosting würden wir dann heute vielleicht mal ausklammern, also wie mache ich es anderen verfügbar. Aber was wir natürlich auch zeigen wollen, ist, wie installiere ich mir vielleicht einen Texteditor, der fürs Programmieren geeignet ist. Also wie kann ich nachher diese Sachen ändern? Und was wir vielleicht auch kurz beschreiben müssen, ist, wie komme ich denn jetzt an so einen Coding-Agenten ran und welchen soll ich denn da vielleicht nehmen? Welche gibt es überhaupt? Ja, das sind so, glaube ich, so die großen Bausteine, auf die wir mal eingehen. Und du hast es eben schon gesagt, man kommt da, glaube ich, am sogenannten Terminal nicht vorbei. Das ist letztlich eine Oberfläche, mit der man mit dem eigenen Computer in Form von Textbefehlen interagiert. Kann man das beschreiben, Kai?
Genau, das ist, glaube ich, auch das, was man immer sieht, wenn in Funk und Fernsehen über Hacker gesprochen wird. Die sitzen irgendwie an einem mit Kapuzenpulli an irgendeinem Bildschirm und da flackert dann irgendwelcher Text in so einem Terminal rum. Aber tatsächlich ist das die Befehlszeile. Ne? Gibt's auch auf Windows, kommst du auch im Zweifel hin, wenn du dann Dinge machen musst, die etwas anders sind, dann landest du bei Windows auch im Zweifel auf so einer Kommandozeile. War früher mal der Zugang zu so Rechnern halt und macht man ja heute ist das immer noch der Weg, wenn du mit Servern interagierst oder so, loggst du dich halt da ein und hast da nicht so ein schönes clicky-bunty Oberfläche, sondern einfach nur ein Terminal, wo du Befehle in eine Zeile eingeben kannst. Ne? Das ist so.
Ja, zurück zu den Wurzeln eigentlich. Ne?
Ja, ja, genau. Und wenn man halt ein bisschen tiefer gehen will, was die Tool-Entwicklung angeht, dann ist das eigentlich das, wo man mit umgehen muss. Man muss auch ein bisschen Respekt davor, ist, glaube ich, gut, weil der Terminal führt Befehle aus. Und wenn ich ihm sage, lösche alle Dateien in diesem Verzeichnis, dann macht er das so. Ne? Dann ist im Zweifel, gibt noch ein bisschen, für manche Dinge braucht man ein bisschen mehr Rechte als für andere und so, gibt es nochmal Sicherheitsabfragen. Aber generell ist das eine Umgebung, wo das ausgeführt wird, was man als Befehl da reinpackt. Und deshalb sollte man Respekt haben. Man braucht keine Angst davor zu haben, sondern Respekt. Das heißt, auf Mac einfach mal Terminal-App öffnen, ist ganz normal standardmäßig installiert. Dann bekommt man typischerweise so einen schwarzen Hintergrund mit weißer Schrift, wo man anfangen kann zu tippen. Und dann gibt es so Standardbefehle, ne? Change Directory oder List Directory und all solche Dinge. Das heißt, gibt so ein paar Befehle, die man irgendwie schon kennen muss. Was aber auch dann total gut funktioniert, sind so Sachen, dass man auch so Schnittstellen einfach testen kann. Ne? Das heißt, man kann so Curl-Befehle machen, irgendwas runterladen und so von einer Webseite oder sich so eine Schnittstelle mal angucken, ob das funktioniert, was man da gebaut hat. Das heißt eigentlich auch eine sehr, sehr gute Umgebung, um viel, viel zu testen tatsächlich.
Ja, und das machen wir auch, um erstmal so ein paar Dinge zu installieren. Ich glaube, später müssen wir vielleicht auch nochmal zurück ins Terminal, um so ein paar Programme dann auch auszuführen oder auch zu starten. Denn auch das passiert jetzt nicht zwingend in so einer, wie du sagst, clicky-bunty-Oberfläche, sondern das passiert dann meistens auch auf dem Terminal. Aber am Anfang wollen wir jetzt erstmal so ein paar Dinge installieren, die vielleicht von Haus aus noch nicht auf dem eigenen Rechner verfügbar sind. Das Schöne an macOS, du hast es eben schon erwähnt, wir nutzen das beide, ist, dass macOS schon viele Dinge von Haus aus mitbringt. Aber andere Sachen auch nicht. Und da wollen wir erstmal sicherstellen, dass alles das, was wir später brauchen, auch auf dem eigenen Rechner vorhanden ist. Und irgendein cleverer Entwickler hat sich dafür noch eine Vereinfachung ausgedacht, um schnell erforderliche Software, die von vielen genutzt wird, zu installieren. Und das ist ein Tool, speziell auch fürs Terminal. Das nennt sich Homebrew, so wie Hausbrauerei, wenn man es mal so sprichwörtlich übersetzen möchte. Und da kann man dann einfach mit ganz einfachen Befehlen sich Dinge nachinstallieren, die man dann vielleicht für den Anfang auch braucht. Man gibt dann einfach nur ein Brew, neues Wort, Install, neues Wort, was will ich haben? Und dann hat man das eigentlich relativ schnell da. Und das Erste, was man sich, wir haben es ja eben schon so erwähnt, wir brauchen so ein paar Laufzeitumgebungen, um Dinge laufen zu lassen. Und so typische Programmiersprachen oder Skripte von heute laufen entweder in Python und dafür brauchen wir halt die Python-Laufzeitumgebung oder die laufen in JavaScript-TypeScript und die Laufzeitumgebung dafür wiederum heißt Node.js. Damit kann man praktisch JavaScript auch auf dem Server laufen lassen. lassen und nicht nur in zum Beispiel unseren Microtools im Browser. Und das sind so die beiden großen Welten. Es gibt natürlich noch viele, viele andere, die wir heute aber unerwähnt lassen wollen für speziellere Anwendungen. Aber wenn man die beiden hat, dann kommt man schon sehr, sehr, sehr weit, würde ich sagen. Alles andere sind dann vielleicht eher Spezialfälle. Aber mit diesen beiden Sachen ist man schon sehr gut aufgestellt. Und wann nimmt man jetzt was? Das ist ein bisschen schwer einzuordnen. Python hat sicherlich seine Stärke im Bereich Backend, Machine Learning. Man kann da aber auch ganze Backends bauen für Webanwendungen. Node.js ist sehr stark natürlich auch im Bereich Frontend. Kommt ja auch ursprünglich da so ein bisschen her, hat sich aber auch seinen Weg ins Backend irgendwie geebnet. Kann man also auch eigentlich machen. Gibt da kein richtig und kein falsch. Ich würde einfach mal beides installieren, dann seid ihr auf jeden Fall gut aufgestellt und kommt dann später nicht in eine Situation, wo das eine oder das andere vielleicht fehlt. Ich glaube, das wäre so der allererste Schritt. Und du hast es eben schon gesagt, Terminal klingt jetzt erstmal alles ein bisschen wirr. Das Gute ist aber, dass sich so Tools wie ChatGPT, die Coding-Agenten, alle sehr, sehr gut im Terminal auskennen und euch die entsprechenden Befehle da auch geben können, um die Sachen entsprechend auch zu installieren oder auch Fehler, die bei der Installation entstehen, dann auch zu beheben.
Das ist tatsächlich auch etwas, was heute durch die ganzen Chat-Agenten deutlich einfacher nochmal ist. Ne? Auch wenn man irgendwelche Spezialsachen installieren will. Früher war das halt viel Suchen in irgendwelchen Foren und gucken, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Heute kann man Cloud sagen, was man installieren will. Man kriegt die Befehle, man bekommt die Befehle und kann die Fehler direkt auch pasten in das Chatfenster und bekommt dann das, was man korrigieren muss. Das heißt, wo stehen wir jetzt? Als ersten Schritt Homebrew installieren. Das ist einfach im Web brew.sh, also brew.sh ist die Homepage. Da steht auch, wie man es installiert. Das heißt Homebrew installieren auf dem eigenen Rechner. Und dann hast du gesagt Node und Python. Das sind so die beiden gängigsten. Ich glaube, wenn man Tim Pritlove fragen würde, der würde eher Elixir nehmen für alles, was man tut.
Ich wollte es nicht erwähnen.
Genau. Aber das ist ein guter Einstieg. Ne? Und Python ist auch eine sehr weit verbreitete Sprache und ist auch gut zu lernen, wenn man dann tatsächlich mal in den Code schauen möchte und nicht nur reinen Vibe-Coding-Modus hat, wo man eigentlich nicht mehr in den Code selber guckt, sondern eigentlich nur den Chat mit dem Agenten als Programmierumgebung nimmt. Aber Python ist auch sehr, sehr anfängerfreundlich. So, das heißt, da kann man reinschauen, da versteht man, was eine Funktion ist und was eine Schleife ist und all solche Sachen. Deshalb ist das, glaube ich, auch ein ganz guter Einstieg hier. Das heißt, Node und Python, damit kommt man eigentlich schon richtig weit.
Und die beiden haben halt auch ein sehr starkes Ökosystem. Was heißt Ökosystem? Da haben sich halt schon viele andere Programmierer Dinge überlegt, die man sich dann einfach dazu holen kann. Das gilt sowohl für Node.js als auch für Python. Wirklich viele starke Bibliotheken. Vielleicht noch ein Tipp zum Thema Homebrew. Das passiert mir auch häufiger. Wenn man Homebrew das erste Mal installiert, dann sollte man am Ende, sagt er einem ganz zum Schluss der Installation, kopiere jetzt nochmal schnell diese beiden Befehle hier und führe sie aus, damit Homebrew in deinem sogenannten Pfad landet. Was ist der Pfad? Das sind Bereiche, wo dann das Betriebssystem automatisch nachguckt, wenn du irgendwas aufrufst, dann muss man nicht sich immer den kompletten Pfad merken, wo was liegt, sondern kann es von überall aus aufrufen. Und man möchte eigentlich, dass Homebrew auch von überall aus erreichbar ist. Und ich glaube, das passiert nicht automatisch, zumindest nicht immer. Das muss man einmal noch sicherstellen. Das heißt, wenn ihr mal in das Problem kommt, dass plötzlich dieser Brew-Befehl nicht mehr funktioniert und er sagt, kenne ich nicht. Ihr wisst aber, ihr habt es installiert, dann liegt es meistens daran, dass Programm dann nicht irgendwie automatisch auffindbar ist. Ich glaube, das ist vielleicht noch so eine typische Stolperfalle, wo man dann denkt, Mist, jetzt habe ich es auch gerade installiert, warum klappt das jetzt nicht? Gerade wenn man das Terminal einmal schließt und wieder aufmacht, dann hat er irgendwie alles vergessen und dann ist sicher, sollte man sicherstellen, dass das im Pfad landet. Das vielleicht nochmal so als kleiner Tipp. Und was die Laufzeitumgebungen angeht, fand ich damals auch immer sehr verwirrend, gerade wenn man anfängt, ist diese ganzen Programmiersprachen, die entwickeln sich ja regelmäßig weiter. Das heißt, da kommen neue Versionen auf den Markt. Ich glaube, jetzt Node.js sind wir, glaube ich, gerade bei Version 24 in der Long-Term-Service-Version. Python, keine Ahnung, 3. Sagst du mir, ich weiß es nicht, 14, 15, 16, 17, 18, ich weiß es nicht genau. Und immer wieder kommen neue Versionen, also es kommen neue Versionen raus, die haben neue Features, da kann man plötzlich Sachen mitmachen. Dann passen sich die Pakete und die ganzen Abhängigkeiten an diese neuen Versionen an und dann funktionieren aber vielleicht diese neuen Sachen nicht mit irgendwelchen alten Python-Versionen. Das ist so ein bisschen tricky, wo man eigentlich immer gucken muss, auf welcher Version bin ich denn hier gerade oder was brauche ich denn hier? Und da haben sich ja auch sogenannte Paketmanager durchgesetzt, deswegen auch bei Node.js ist es ja npm oder PMPM. Da kann man auch auf dann verschiedene Versionen gehen, ganz gezielt, wenn man weiß, ich brauche jetzt für dieses Paket unbedingt Node.js Version 22 oder es gibt diesen sehr, sehr schönen Python Package Manager UV geschrieben, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, UV wahrscheinlich im Englischen. der stellt halt sicher, dass man wirklich da so eine eingeschlossene, wie soll man es beschreiben, so konsistente Abhängigkeiten aufbaust, die, sodass alles wiederum zusammenpasst. Auch wenn ich vielleicht irgendwann mal Python intern upgrade, bin ich dann bei dem Projekt sicher immer in dieser einen konsistenten Version. Das ist, glaube ich, für den Anfänger ein bisschen schwer zu verstehen und auch gerade, wenn man da in Probleme läuft, ihr seid da nicht allein. Ich glaube, das Problem haben alle irgendwie einmal durchgelaufen. Das Gute ist aber, wenn man die Fehlermeldung, die man dann vielleicht da mal hat, einfach in den Coding-Agenten schmeißt und sagt, kannst du mir das mal lösen? Dann weiß der in der Regel auch, was zu tun ist. Das ist vielleicht so ein bisschen, was am Anfang alles so ein bisschen, finde ich persönlich, so ein bisschen kompliziert ist. Aber wenn man es einmal durchschaut hat, dann ist es handhabbar.
Ja, und tatsächlich, man muss es fast noch nicht mal durchschaut haben, sondern einfach wissen, die drei Befehle, die man ständig nutzt. Und dann ist auch gut. Ne? So, man braucht das ist alles ein bisschen tricky, aber ja, der Coding-Agent ist dein Freund und sagt dir, was du tun musst. Das heißt, Homebrew installieren, Package Manager für Node.js, einen für Python und dann kann es eigentlich schon losgehen.
Dann kann es losgehen, genau. Wir haben es eben schon gesagt, wenn man was programmieren will, dann schreibt man eigentlich nur reine Textdateien, die irgendwo auf dem Laufwerk liegen. Und wenn man sich die anschauen möchte, da haben sich eigentlich sogenannte Code-Editoren bewährt, weil die stellen dann den Code auch direkt schön dar, bringen direkt ein paar Funktionen mit, die das Ändern von Code entsprechend etwas einfacher machen, sind aber letztlich auch nur aufgebohrte Texteditoren. Also wer noch Notepad kennt von Windows oder ich weiß nicht, wie das Äquivalent auf Mac heißt, TextEdit oder ähnliches. Kern ist es das Gleiche. Wir ändern einfach nur Text in einer einfachen Textdatei. Aber es gibt halt, wie gesagt, diese Code-Editoren, die da sehr, sehr mächtig sind. Und Microsoft hat einen sehr bekannten rausgebracht, der nennt sich VS Code, ist kostenlos. Kann man sich also runterladen, einfach installieren. Sehr mächtiges Tool. Das kann man, glaube ich, empfehlen. Darauf aufbauend hat ja eine neue Firma, die jetzt, glaube ich, auch von Elon Musk gekauft wurde, Cursor entwickelt. Cursor ist praktisch VS Code mit integrierten Coding-Agenten. Da hat zwar Microsoft auch was gebaut mit Copilot, aber das sind so, glaube ich, die beiden großen, wie man so schön sagt, IDEs, die integrierten Developer-Environments, die man sich da installieren kann. Und dann kann man mit diesen Textdateien eigentlich sehr einfach und sehr komfortabel umgehen. Ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen erschreckend, wenn diese Oberfläche aufgeht. Lohnt sich, glaube ich, aber langfristig, sich damit mal anzufreunden, um vielleicht auch kleinere Änderungen dann irgendwann auch mal selbst zu machen.
Ja. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Empfehlung, und ich
genau. Kann. Wenn man dann anfängt, sage ich mal, so erste Programme zu entwickeln, dann lohnt es sich auch nochmal 2 Sekunden drüber nachzudenken, wo lege ich die denn ab? Und in der, bei Mac ist es ja so, dass man da hat ja jeder Nutzer so sein eigenes Home Directory, sein eigenes Benutzerverzeichnis. Und ich mache es zum Beispiel immer so, ich lege da immer ein Verzeichnis an, das heißt Code. Und da liegen alle meine Projekte drin, pro Projekt dann immer ein Unterverzeichnis und da arbeitet man drin. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, immer pro Projekt mindestens ein Verzeichnis anzulegen. Ich würde euch auch empfehlen, dieses nicht unbedingt in iCloud abzulegen oder nicht unbedingt in Dropbox. Da kann man dann mal so ein bisschen in Probleme laufen, was so Synchronisierungen etc. angeht. Sondern macht das am besten außerhalb. Natürlich macht es sich irgendwann mal Sinn, auch über Backups Gedanken zu machen. Aber ich glaube, ich würde erstmal davon Abstand halten, sondern legt das einfach in euer Benutzerverzeichnis rein. Macht euch ein Überverzeichnis, wo eure gesamten Projekte drin sind und dann pro Projekt ein Unterverzeichnis. Das vielleicht nochmal so als kleiner Praxistipp.
Ich kann ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, wenn man Software, Backup der Software haben möchte und vielleicht auch eine Versionierung, dann geht es in Richtung GitHub, Versionsverwaltung. Und das ist dann eher der Ort, wenn man sagt, ich habe da Entwicklungsprojekte, die sind mir aber wichtig, dann ist das nicht der Weg, die irgendwie in Dropbox zu synchronisieren, sondern dann gibt es da Wege, die für ein Backup sorgen, aber gleichzeitig auch dabei helfen, irgendwie Nachvollziehbarkeit und Versionen und solche Dinge besser zu managen.
Genau, und auf Git gehen wir vielleicht auch nochmal im Detail dann in der nächsten Folge ein, haben wir bewusst heute nochmal rausgenommen, um die Komplexität jetzt nicht zu groß zu machen, aber ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Baustein nachher, wenn es auch darum geht, Code zu teilen oder auch zu sichern. Ja.
Ja, bei mir, also mein Vibe-Coding-Start war auch mit Cursor. Das war eigentlich so der, glaube ich, der Weg für viele, die dann im Visual Studio Code, also VS Code, dann mit Cursor zusammen genutzt haben. Da hat man noch sehr, am Anfang noch sehr händisch, glaube ich, gearbeitet. Das war ein sehr guter Assistent. Und das hat sich dann eigentlich immer mehr dazu entwickelt, dass man gar nicht mehr so richtig im Code selber gearbeitet hat. Sondern genau. Viel
Das ist auch immer noch ein guter Start, glaube ich. Ja, ist immer noch entwickelt sich auch immer mehr mächtiger Software, geht auch, glaube ich, weg von dieser klassischen Code-Ansicht hin mehr. Ich will eigentlich mit diesem Chat-Interface arbeiten und ich glaube auch als kostenloser Nutzer kann man damit schon was erreichen. Ich hoffe, ich liege da jetzt nicht ganz falsch, aber Cursor entwickelt ja mittlerweile auch seine eigenen Modelle, kann die entsprechend auch günstiger anbieten. Ich glaube also auch im kostenlosen Plan kann man da schon so ein bisschen was machen und wenn nicht, dann sind auch die kostenpflichtigen Pläne jetzt nicht unbezahlbar. Kostet, glaube ich, $20 im Monat, um da schon mal so ein bisschen loszulegen. Ne? Und dann hat man eigentlich beides schon mit einem erschlagen. Hat man auf der einen Seite diese Entwicklungsumgebung, sprich man kann Text ändern, aber hat auch den Coding-Agenten direkt integriert. Wenn ich jetzt nur VS Code installiere, dann brauche ich in der Regel noch, wenn ich jetzt nicht Copilot nutzen möchte, noch einen Coding-Agenten. Und vielleicht geben wir da mal kurz einen Überblick, welche Coding-Agenten sich da aktuell am Markt etabliert haben. Kai, welchen nutzt du denn gerade?
Genau, ich hab mit Cursor angefangen, hab dann auch GitHub Copilot. Das war ein Agent, den wir auch bei uns relativ früh nutzen konnten. Das war eine kurze Phase, aber eigentlich bin ich dann vor einiger Zeit bei Cloud Code eingestiegen und bin damit auch dann komplett im Terminal gelandet. Also wenn ich Cloud Code nutze, dann auch übers Terminal, können wir vielleicht gleich mal drauf eingehen. Und habe seitdem nutze ich nicht mehr viel anderes. Codex von OpenAI soll sehr gut sein. Ich habe es tatsächlich selber lange nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du das, hast du Codex mal benutzt?
Genau, ich nutze auch beides, also Cloud Code und Codex, kann ich gleich nochmal erzählen, in welcher Reihenfolge. Aber das sind, glaube ich, so die beiden großen, wie du sagst. Ne? Also einmal Cursor sozusagen, da ist schon irgendwie, das ist so ein bisschen gemixt, aber die beiden klassischen Coding-Agenten, die größten, glaube ich, sind Codex von OpenAI und Cloud Code von Anthropic. Es gibt natürlich noch so ein paar Projekte auch im Open-Source-Bereich wie OpenCode oder Py.dev. Das sind auch Coding-Agenten, wo man dann aber noch praktisch nochmal ein Modell dann mit irgendwie anbinden muss. Ne? Und Codex, die arbeiten natürlich dann mit den Modellen von OpenAI. Cloud Code arbeitet dann mit den Modellen von Anthropic. Und das ist bei vielen so ein bisschen Geschmacksfrage, aber ich glaube gerade Cloud Code hat mit Fable 5 ja nochmal so richtig Rückenwind bekommen. Codex hat gerade jetzt die Modelle GPT 5.7 Sol rausgebracht, auch ein sehr starkes Modell und es ist ein bisschen am Ende bei vielen auch so eine Geschmacksfrage, witzigerweise, was angeht, wie die Modelle sich verhalten, wie sie arbeiten. Manche sind eher, also man beschreibt, glaube ich, Fable häufig so, kann sehr gut mit großen Codebasen umgehen, versteht Zusammenhänge sehr gut, sehr schnell, ist ein guter Softwarearchitekt. Codex ist sehr effizient dafür, vielleicht deutlich schneller, schafft die gleiche Arbeit mit weniger Tokens, ist ein guter Arbeiter. Also Leute haben da auch unterschiedliche Geschmäcker tatsächlich. Und klar, man lässt das beides auch manchmal gegen so typische Tests durchlaufen, da schneiden beide aber gut ab. Überlegt mal, vielleicht habt ihr ja auch schon ein ChatGPT-Abo, wenn ihr das habt, ein kostenpflichtiges, dann habt ihr auch automatisch gleich irgendwie die Möglichkeit, das auch in Codex zu nutzen. Und dann habt ihr da auch höhere Limits, um auf die entsprechenden Modelle zuzugreifen, denn beide Coding-Agenten limitieren ein Stück weit auch die Anzahl an Abfragen, die ihr pro Woche, pro Monat an diese Agenten stellen könnt. Je mehr ihr zahlt, desto mehr könnt ihr machen. Für den Anfang reichen aber, glaube ich, die kleinen Pläne aus, wenn nicht sogar das kostenlose Modell von Cursor, wenn man wirklich jetzt nicht viel macht.
Genau, ich habe gerade
so die bekannten.
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Cursor hat auch weiter das kostenlose Level halt dann mit begrenzten Agentenanfragen und mit begrenzten Vervollständigen. Ne? Dass dann, wenn du selber im Code arbeiten willst, macht der so Autovervollständigung, also intelligente Vervollständigung. Und das ist dann einfach begrenzt. Aber da kommt man, glaube ich, schon sehr weit. Vielleicht noch einmal ganz kurz, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen so einem Sprachmodell und einem Coding-Agenten? Ne? Weil du hast eben gesagt, Fable und so ein Coding-Agent hat halt auch ein Modell dahinter. Du kannst genauso wie bei dem normalen Chat-Agenten auswählen, mit welchem Modell möchte ich das denn jetzt machen. Und das Modell dahinter ist das gleiche, typischerweise. Also du nutzt das Modell, was du im Chat benutzt, kannst du auch im Coding-Agenten nutzen. Und so ein Coding-Agent hat eigentlich nur zwei, drei Tools zusätzlich, die er standardmäßig nutzen kann. Das heißt, so ein Chat-Agent lebt ja erstmal nur in diesem Chat-Fenster. Wichtigste Tool für so einen Coding-Agenten ist natürlich, dass er Zugriff auf Dateien hat, dass er Dateien lesen kann, dass er Dateien schreiben kann. Das heißt, typischerweise weißt du ihm auch wenn du Cloud Code über die Cloud Desktop App nutzt, gibst du ihm ein Verzeichnis, ne? Wie du eben gesagt hast, User-Verzeichnis, Code und dann dein Projekt. Sagst du, das ist das Verzeichnis, wo du lebst. gibst und dann kann er Dateien lesen und Dateien schreiben. So, die Rechte braucht er erstmal, sonst kann er keinen Code erzeugen. Dann muss er Code ausführen können im Idealfall, weil das kann er auch. Er testet er dann für dich, führt so eine Datei aus und guckt, ob sie das tatsächlich tut, was sie tun sollte. Das heißt, er muss auch in der Lage sein, Code auszuführen. Und dann hast du eigentlich schon Coding-Agenten. So, das ist so die Basic. Ne? Muss Dateien schreiben und lesen können, muss Dateien ausführen können, dann hast du einen Coding-Agenten. Idealerweise hat der dann auch noch Zugriff zu Dokumentation. Ne? Das heißt, wo finde ich denn die offizielle Dokumentation für Python oder ähnliches oder wo finde ich denn vernünftige Übersicht der Libraries, die ich nutzen kann. Das sind dann alles noch Add-ons, die so einen Coding-Agenten dann auch wirklich sehr gut machen. Ne? Das heißt, welche Wissensbasis hat der denn? Aber im Kern ist das ein Modell, was halt Zugriff, was Dateien lesen und schreiben kann und auch Code dann letztendlich ausführen kann auf der Kommandozeile.
Gut, dass du die Unterscheidung mal machst, denn Coding-Agent ist halt immer beides. Und was man immer wieder liest, ist, dass diese Kombination, die muss auch zusammen gut harmonieren. Also, und ich glaube, die Modelle von Anthropic, die funktionieren halt sehr gut mit Claude Code. Die Modelle von ChatGPT, die funktionieren halt sehr gut in dieser Codex-App. Und viele sagen auch, also der Coding-Agent ist mindestens, oder wie man dieser im Englischen spricht man von dem Coding-Harness, ne? Also das Ding, was letztlich das Sprachmodell bedient. Das ist fast genauso wichtig wie das Sprachmodell selber. Wenn die beiden nicht gut miteinander können, dann ist das Ergebnis meistens auch suboptimal. Ist jetzt ein bisschen theoretisch die Diskussion, hat aber ganz praktische Auswirkungen. Müsst ihr jetzt nicht im Detail verstehen, aber dadurch, dass es ja auch andere Coding-Agenten gibt oder Harnisse wie OpenCode und wie sie alle heißen, ist das vielleicht nochmal so interessant, das mal zu verstehen. Aber für euch am Anfang installiert euch einfach Codex oder Claude Code und du hast es eben schon erwähnt. Beide leben auch im Terminal. Ja, das heißt, mit denen interagiert man in der Regel auch über das Terminal. Entweder halt in dem Terminal, was wir eben schon mal aufgemacht haben, dieser Terminal-App. Bei VS Code ist es aber so und bei Cursor auch. Da kann man halt das Terminal auch innerhalb von VS Code öffnen. Ist aber letztlich das gleiche Terminal, wird dann nur direkt in der Entwicklungsumgebung mit dargestellt. Macht es irgendwie einfacher, weil man kann dann alles auf einmal sehen. Einmal unten das Terminal oder rechts und dann vielleicht links eine Code-Dateien etc. und kann da wild dann drin rumspringen. Das machen diese Entwicklungsumgebungen dann auch so praktisch. Ne? Aber letztlich leben diese beiden Tools auch im Terminal und können das Terminal bedienen. Und wie du sagst, können Dateien finden, lesen, speichern, verändern. Das ist schon ein Coding-Agent. Mehr ist es eigentlich gar nicht, ne? Mit dem Sprachmodell hinten dran. Und wenn wir das alles installiert haben, glaube ich, und da sind wir jetzt, glaube ich, an dem richtigen Punkt angekommen, dann hat man, glaube ich, alles, was man braucht, um kleine Skripte, Apps etc. auf dem eigenen Rechner zu erstellen und dann am Ende auch ausführbar zu machen. Oder haben wir noch irgendwas vergessen, Kai?
Nee, das ist das, was man braucht. Der Coding-Agent wird dir auch helfen, die Unterverzeichnisse, die du vielleicht brauchst und all solche Sachen anzulegen. Das heißt, wenn ihr starten wollt, ich habe gerade schon, während du geredet hast, die ganze Zeit überlegt, was wäre denn mein Tipp? Starten im Terminal oder starten mit Cursor? Ich weiß tatsächlich gar nicht so genau, aber ich würde fast sagen, Cursor ist für den Anfang ein bisschen freundlicher, weil man schon sieht, was da so passiert und man kann die Datei auch über einen Button in Cursor irgendwie starten. So, das sind ist vielleicht noch ein bisschen für den Einstieg ein bisschen freundlicher. Das heißt, mein Vorschlag wäre, Cursor mindestens mal den kostenlosen Plan zu nehmen, sich das zu installieren und dann loszulegen. Vielleicht noch ein Tutorial auf der Cursor-Seite, wie Cursor genau funktioniert, wo was ist. Aber damit loszulegen und dann zu sagen, ich hätte gerne in dem Chatfenster dann mal spezifizieren, mal beschreiben, was hätte ich denn gern für eine App, was soll die denn tun? Und das das einfach so, wie man es jemandem anderen erzählen würde, was soll denn die App so können. Und ein guter Tipp ist, glaube ich, was ich auch häufig mache, vor allem ganz am Anfang, ist, dem Modell explizit zu sagen, hast du alle Informationen, die du brauchst? Oder welche Dinge sollten wir noch klären, bevor du anfängst, wirklich Code zu erzeugen? Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann bekommt man auch so ein bisschen Gefühl dafür, wie man dem Modell, welche Informationen man so braucht, irgendwie rechts und links noch von dem, was man beschrieben hat. Und dann geht das relativ geht das relativ schnell hin zur eigenen App, die dann im Zweifel auch im Browser aufgerufen werden kann. Ne? Das ist dann aber nicht so eine Single-HTML, kein Mikro-Tool, sondern wirklich was, was wir dann nächste Folge vielleicht mal erklären, wie man das auch wirklich ins Internet bringt und dann anderen auch zur Verfügung stellt. Ich habe jetzt gerade gestern gestartet, mal eine vernünftige App, um die Clubmeisterschaft bei uns im Tennisverein, die Rangliste, also wir spielen so die Saison der Rangliste mit Forderungen und etc. Mal anzufangen und dafür mal ein Webtool zu bauen, weil bisher ist das halt Papier und Magnetpins irgendwie im Clubheim. Das muss mal ins Internet. Und dann beschreibt man, wie läuft das Ganze, wie funktioniert das und dann wird da Code erzeugt.
Ja, das stimmt. Also ist eigentlich auch verrückt, dass das Komplizierteste eigentlich daran ist, nachher nicht mehr das Programmieren, würde ich fast sagen, sondern erstmal alles zum Laufen zu kriegen, lokal, ne? Erstmal alles installieren. Ich glaube, wenn man den Schritt erstmal geschafft hat, danach ist es nur noch chatten mit dem Codeagenten, was man will. Und der macht dann die komplexe Programmierung dann für einen selber. Aber dahin zu kommen, man kann das ganze Setup auch vielleicht, wenn man mutig ist, und du hast es eben schon erwähnt, das Terminal ist nicht ungefährlich. Wenn man da die falschen Sachen eingibt, dann ist alles gelöscht auf der Festplatte, im schlimmsten Fall. Ja. Aber wenn man mutig ist, kann man auch hingehen, sich den Coding-Agenten als erstes installieren und sagen, du, das habe ich vor, installiere mir bitte erstmal alle Abhängigkeiten, denn der lebt ja auch im Terminal, der kann ja genauso dann irgendwie Homebrew erstmal installieren oder die Pakete, die man braucht. Dem kann man auch sagen, kannst du mir das bitte in den Pfad packen, sodass ich es beim nächsten Mal direkt im Zugriff habe. Der würde erstmal wahrscheinlich schon alles tun. Man gibt natürlich da aber ein bisschen Verantwortung ab an den Coding-Agenten und vertraut ihm. Das klappt auch, glaube ich, in 95% der Fälle. Man liest aber auch immer wieder mal gerne von Horror-Stories, wo der Agent dann gesagt hat, hups, jetzt habe ich aus Versehen dein Benutzerverzeichnis gelöscht, das tut mir leid. da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Aber für die Mutigen unter euch, ja, die ein gutes Backup haben, die können natürlich auch andersrum vorgehen und direkt mit dem Coding-Agenten starten, sich dann alles installieren, was man braucht, und dann macht der das ein für einen. Ja. Will ich sagen, dass ich das nicht auch schon hier und da mal genutzt habe, um Probleme dann auf dem Terminal zu lösen. Genau, wenn man das dann alles zusammen hat, und ich glaube auch Cursor ist ein guter Start, ist, glaube ich, ein gutes All-in-Round-Tool, hat man alles irgendwie integriert, und auch da ist es so ein bisschen Geschmacksfrage. Ich habe auch mit Cursor angefangen, bin dann irgendwann wieder zurück zu VS Code, guckt, was für euch passt, was mit dem ihr produktiv seid, darum geht es. Es geht nicht darum, was die Masse gut findet, sondern was ihr gut findet. Und mein Tipp wäre auch, erstmal mit vielleicht kleinen Projekten anzufangen, überschaubare Sachen, die man gut beschreiben kann. Versucht nicht direkt vielleicht die große, euer ERP-System im Unternehmen neu zu denken. Das ist dann schon ein sehr komplexes Projekt. Aber so kleine Sachen, kleine Mikro-Tools, die ihr immer wieder braucht, die man gut beschreiben kann, fangt damit an. Und falls ihr doch mal ein größeres Projekt habt, dann unterteilt das in kleinere Schritte. Überlegt euch erst, was brauche ich als allererstes, und versucht das nicht alles in einem zu one-shotten, wie man so schön sagt, denn dann wird irgendwas gebaut, aber dann klappt es vielleicht nicht so hundertprozentig, wie ihr euch das vorstellt. Und ein Tipp, den ich auch noch mitgeben würde, ist, Fehler und Bugs gehören einfach zum Programmieren fest dazu. Das ist normal. Also wenn ihr auf Probleme stoßt oder plötzlich kryptische Fehlermeldungen seht und wisst nicht, was das ist, das gehört genau dazu. Kopiert das 1:1 in den Coding-Agenten, sagt, was ihr gemacht habt, was passiert ist, und der wird dann euch helfen, dieses Problem zu lösen. Und wenn ihr es nicht versteht, bittet ihn in einfachen Worten zu erklären, im Zweifel für einen Fünfjährigen, was da gerade unter der Haube passiert, sodass ihr vielleicht ein bisschen nachvollziehen könnt, was da eigentlich passiert ist. Und der wird das tun. Ja, was ich auch häufig mache, ist, wenn wir irgendwas gebaut haben bei Analytics, dann bitte ich ihm nochmal eine HTML-Datei zu erstellen, die das ganze Feature nochmal für Nicht-Entwickler beschreibt und das Ganze nochmal aus Kundensicht sieht. Und was könnten typische Fragen und Antworten sein, etc. Und das gebe ich dann meinem Team, und dann bekommen die ein sehr gutes Verständnis, auch zum Business-Kontext dahinter vielleicht, und haben dann eine sehr gute Anleitung, zugeschnitten auf ihre Hintergründe, Bedürfnisse etc. etc. Und so könnt ihr auch mit dem Coding-Agenten interagieren und ihn immer fragen, was kannst du mir das mal kurz mal erklären, was du da gebaut hast. Wenn ihr das wollt, wenn ihr dazu lernen wollt, könnt ihr einfach sagen, ob das funktioniert, dann funktioniert es, dann interessiert mich auch nicht wie. Aber er kann mehr als nur programmieren.
Ja, und ich glaube auch wirklich angepasst auf den eigenen Wissensstand die Dinge erklären. Ne? Das funktioniert ja auch extrem gut. Also er kann einem Entwickler ganz im Detail erklären, was das Problem ist, kann das aber total gut auch abstrahieren und irgendwie so dass man es auch als Nicht-Entwickler und Nicht-Entwicklerin versteht. Extrem
guter Punkt, ja, weil so diese Coding-Agenten Genau, diese Coding-Agenten antworten ja auch immer so, als würde dein Entwickler auf der anderen Seite sitzen. Das ist ja nicht immer der Fall, genau wie du sagst. Also ich habe es auch schon oft erwähnt, dass der irgendwelche Begriffe nutzt, wo ich denke, verstehe nicht, was du damit meinst. Kannst du das nochmal in einfachen Worten erklären? Und dann macht das auch. Oder macht es anhand eines Beispiels. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Hinweis, Kai, stimmt.
Dann noch eine Sache, glaube ich, wo wir beide uns auch unterscheiden. Ich spreche mit meinen Coding-Agenten Deutsch. Ich glaube, du sprichst mit denen immer Englisch, oder?
Mhm. Ja, komischerweise,
genau.
Stimmt.
Genau, ist so eine Sache, weil ich glaube, alle Modelle haben auf jeden Fall mehr Englisch gesehen, als dass sie Deutsch gesehen haben, so im Training. Das heißt, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Mein Ansatz ist auch tatsächlich immer Deutsch zu sprechen, weil ich selber besser auf Deutsch die Details erklären kann. Ne? Wenn ich wirklich bestimmte Dinge wie weiß, wie sie sein sollten, kann ich die ein bisschen präziser auf Deutsch beschreiben. Und ich habe dann auch die Vermutung, dass das Modell das auch besser ins Englische übersetzen kann, als ich das machen kann. Das heißt, genau, ihr könnt auch mit Deutsch mit denen sprechen. So, das funktioniert auch bei komplexen Dingen, ist gar kein Problem. Aber ich glaube, gerade in der Entwickler-Community, ich kenne viele, die auf Englisch mit dem Coding-Agenten sprechen. Aber ich mache es auf Deutsch und funktioniert auch hervorragend.
Ja, guter Hinweis. Und vielleicht muss ich mich da auch nochmal hinterfragen. Ich weiß gar nicht. Ich denke ja auch immer, ich mache es direkt auf Englisch, damit er es nicht erstmal intern übersetzen muss und dann irgendwie alles langsamer dauert. Aber in der Tat, auch ich glaube, in der Muttersprache fühlt man sich immer wohler. Und was ich manchmal auch mache, ist, wenn ich irgendwie viele Anforderungen direkt mal reinkippen will oder mich erstmal ausspeichern will mit meinen Gedanken, dann tatsächlich manchmal spreche ich dann auch mit dem Coding-Agenten im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, einige unterstützen auch Spracheingabe direkt. Ich nutze noch so eine App dazwischen, die nennt sich Handy.app, ist so eine Audio-Transkriptions-App für den Mac.
Handy.app ist aber auch nicht schlecht, ne?
Ja, bitte, super, ja.
Kreativer Name. Wie nennen wir denn unsere
App? Und da drückt man dann
Handy.app.
Hat auch nichts damit zu tun, das stimmt. Und dann drückt man irgendwie Command Space und dann geht irgendwie so ein Audio-Ding da auf, dann kannst du einfach dein Mikrofon sprechen und das landet in der Zwischenablage, kann man dann direkt irgendwo einfügen. Also wenn man, ich glaube auch der Entwickler von OpenClaw sagte ja auch irgendwie, er tippt gar nicht mehr, er spricht nur noch mit den Dingern, weil das einfach schneller geht im Zweifel, als alles runterzuschreiben. Also auch das wäre eine Option theoretisch. Gerade wenn man so unstrukturiert Gedanken mal loslassen möchte, so Ideen, die man so im Kopf hat und daraus hätte ich jetzt gerne irgendwie ein Programm, da sind diese Agenten auch sehr gut, die Dinge zu strukturieren.
Das muss ich auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren, ne? Weil ich ja, gerade am Anfang bei den komplexeren Dingen bist du ja auf jeden Fall viel schneller, wenn du es einfach nur sprichst, ne? Als es selber einzutippen. Habe ich bisher noch nicht, aber ich will es auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ist, glaube ich, spart im Zweifel wirklich viel Zeit. Ne?
Ja, ich mache es auch nicht immer. Manchmal ist es nämlich auch so, dass wenn man schreibt, in dem Moment formen sich dann auch die Gedanken und die Struktur und dann korrigiert man es vielleicht nochmal, um es wirklich nochmal präziser zu beschreiben. Und wenn man natürlich spricht, dann muss man schon sehr strukturiert das vielleicht runtersprechen, damit es dann auch irgendwie am Ende Sinn ergibt, wenn man sich nicht dreimal wie im Satz korrigiert oder sowas. Aber selbst das kriegen die hin. Also vielleicht für den einen oder anderen dann auch nochmal ein Tipp.
Gut, das heißt, Homebrew installieren, Python, Node.js installieren. Unser Tipp wäre, mit Cursor anfangen und dann loslegen. Mhm. Dann aber auch, auch gerne einfach mal die Coding-Agenten Cloud Code auf der Kommandozeile im Terminal ausprobieren. Ist auf jeden Fall auch ein Versuch wert. Und dann traut euch einfach, probiert es aus.
Genau. Ich glaube, dann hat man alles, um schon relativ gefährlich zu sein, weil ich glaube, viel mehr braucht's. Also viel mehr ist da auch gar nicht mehr. Wir gehen vielleicht in der nächsten Folge nochmal darauf ein, was es geht eigentlich genau und wie bringe ich das Ganze dann wirklich ins Web und nicht nur dann, also dass es auf meinem Computer läuft, sondern auch auf anderen. Das sind vielleicht nochmal so eine, aber auch erfahrene Entwickler, das ist der Setup letztlich. Und wenn ihr das einmal habt, dann habt ihr wirklich eine ganze Menge, um starke Sachen zu bauen, in Anführungsstrichen. Ne? Und deswegen, ich kann das unterstreichen, also traut euch einfach mal, probiert's mal. Und wenn ihr Fragen habt oder an Probleme stößt, dann den Coding-Agenten fragen. Der wird euch sicherlich da helfen und euch da durchleiten. Also genau, das ist es. Vielleicht sollte das dann für heute auch schon reichen, um loszulegen.
Ja, wunderbar. Dann, trotz, würde ich sagen, für heute haben wir es. Und dann
haben wir es, genau.
Vermutlich.
Wir sind gespannt. Schreibt uns mal, was ihr gebaut habt. Oh, ja. Ne? Und wenn ihr was aus der Folge mitnehmen konntet oder aus den vorherigen, freuen wir uns auch immer, wenn ihr uns irgendwo auf der Plattform eurer Wahl noch eine kleine Bewertung hinterlasst oder einfach nur auf 5 Sterne drückt oder ein kleines Feedback schreibt. Wir freuen uns auch immer über E-Mails. Die ersten trudeln tatsächlich schon ein. Macht das gerne weiter. Erzählt es euren Freunden. Empfiehlt diesen Podcast weiter. denn wir haben da eine Menge Spaß daran und würden das auch gerne noch viele, viele Jahre weitermachen. Und schreibt auch euch, uns auch gerne mal irgendwelche Themenvorschläge. Oder wenn ihr irgendwelche Konzepte nicht verstanden habt, vielleicht lohnt es sich, nochmal einen kleinen Deep Dive zu machen und auf bestimmte Themen nochmal tiefer einzugehen. Ansonsten, Kai, ich glaube, kann sein, dass ihr jetzt vielleicht die ersten nächsten Wochen dann erstmal nichts mehr von uns hört. Es ist so ein bisschen Urlaubs. Mhm. Jetzt haben wir die Schulferien angefangen. Einer von uns ist immer irgendwie vielleicht gerade nicht da. Oder auch jemand, der uns die Videos schneidet und dabei hilft, ist vielleicht auch im Urlaub. Also wenn jetzt eine kleine Pause eintritt, nicht wundern, wir bleiben weiter dran und gehen dann vielleicht im Teil 2 dann mal auf die genannten Themen ein und führen dieses Thema von heute noch ein bisschen weiter fort. Und wenn ihr dazu Fragen habt, greifen wir die natürlich auch gerne auf.
Perfekt, alles klar. Dann
super.
Mach's gut, Rutz. Ciao.
Ja, viel Spaß auf einem Entwickeln deiner Tennis-App.
Bis dann.
Ciao.